dass du Mitglied bist bei uns in der Gemeinde über all die Jahre. Ein großer Segen für uns, gemeinsam zu dienen. Scheint, dass ich immer nach ihm komme. Er singt und dann predige ich. Es ist eine sehr spezielle Zeit für uns hier bei Grace Church. Zumindest für unsere Gemeindefamilie hier. Patricia, meine Frau und ich, wir feiern gerade unseren 50. Ehetag. Und ich möchte, dass ihr zumindest, dass ihr kurz seht, was das größte, beste Geschenk ist, was Gott mir je gegeben hat. Kannst du kurz aufstehen, Patricia? Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie feiert man das? 50 Jahre verheiratet zu sein, 4 Kinder, sie sind alle verheiratet, sie gehen alle in die Gemeinde, die Enkelkinder auch. Und wir taufen sie, sie sind zwischen 3 und 33 Jahre alt, unsere Enkelkinder. Wie feiert man das? Und ich habe mir etwas ganz Spezielles überlegt. Und habe gesagt, wie sieht's aus? Ich gebe euch 50 Tage für die 50 Jahre, die wir verheiratet sind. Und wir sind in der Mitte von dieser Sache. Naja, vielleicht verbringen wir auch 60 Tage miteinander, weil es ist so eine tolle Sache. Aber wir werden sicher wieder zurück sein in ein paar Wochen, um dann hier weiter zu dienen. Wir sind dankbar für die Liebe der Gemeinde, dankbar für die Liebe der Kinder und Enkelkinder. Und 2 meiner Enkel haben mir eine kleine Notiz hier hingelegt und sagt, predige heute gut, okay? Ja, sie werden für mich beten, dass es so ist. Aber von all den Geschenken, die Gott uns gibt, damit unsere Familien in Christus sind, dass wir gemeinsam dienen können, und es gibt nichts Besseres als eine gute Frau vom Herrn. In dieser Konferenz geht es um ein Thema, und zwar um die Art und Weise, wie die charismatische Bewegung die Gemeinde beeinflusst. Das ist eine Sache, die mich seit Jahren bewegt, für viele Jahrzehnte sogar. Man kann zurückgehen bis in die ersten Jahre meines Dienstes, als ich angefangen habe zu dienen und mitbekommen habe, wie die charismatische Bewegung sich entwickelt hat. Und schon damals hatte ich große Sorgen. Ich habe immer wieder über dieses Thema gesprochen. Vor einigen Jahren auch eine Serie zu dieser Geschichte. Ich habe Bücher dazu geschrieben. Dann habe ich nochmal ein Buch geschrieben, Charismatisches Chaos. Ich habe wieder darüber gepredigt, um den Leuten zu helfen, sich darin zurechtzufinden, Unterscheidungsvermögen zu haben. Die Leute fragen mich, was ist das größte Problem in der Gemeinde? Ich sage immer wieder dasselbe. Und ich sage, es ist die Absenz, der Mangel an Unterscheidungsvermögen. Das ist das Problem. Weil wenn du die Wahrheit nicht erkennst mit der Bibel in deiner Hand, dann kannst du auf jede Irrlehre hineinfallen. Ist wie geistliches AIDS. Wenn dein Immunsystem nicht mehr funktioniert, dann kannst du auf alle Art und Weise sterben. Dasselbe gilt für die Gemeinde, wenn sie kein Unterscheidungsvermögen hat. Und ein Teil der Verantwortung des Dienstes, das ist der positive Teil, dass wir unterweisen mit großer Geduld. Gleichzeitig müssen wir auch überführen und zurechtweisen und ermahnen. Und zwar tun wir das mit dem Wort Gottes. Und damit wir Unterscheidungsvermögen haben, das ist schlicht und einfach das Herzstück des Lebens als Christ. Weil wir können nur das leben, was wir denken. Und unser Denken muss gewurzelt sein in einer gesunden Lehre. Es ist offensichtlich, dass ein großer Teil der Leute, die vorgeben, Christen zu sein, kein Unterscheidungsvermögen haben. Und deshalb geht es in dieser Konferenz darum, und alle, die hier sind, werden dasselbe Ziel verfolgen, nämlich euch zu helfen, dass ihr Unterscheidungsvermögen habt. Wir wissen, dass es Leute gibt in diesen Bewegungen, die bewusst Leute verführen. Sie sind falsche Lehrer und sie wissen das auch. Sie wollen nur das Geld und das ist alles, was sie wollen. Wir wissen aber auch, dass es Leute in dieser Bewegung gibt, die einfach verführt sind, die gar nicht wissen, dass sie verführt sind. Es sind quasi Scheiter, die aus dem Feuer gerissen werden müssen. Es gibt auch Leiter, die man zurechtweisen muss. Und es gibt aber auch Leiter, die man ermutigen soll, denen man helfen muss, die Wahrheit zu erkennen. Wir wollen so sein wie die Berührer und die Schrift untersuchen und alles daran messen. Darum geht es diese Woche. Und ich habe es schon gesagt, ihr seid wirklich die Auserwählten. Ihr habt einen speziellen Zugang zu dieser Konferenz. Ihr könnt hier sein. Das ist noch nie vorgekommen. Zumindest weiß ich nichts davon, dass so etwas in der Gemeinde passiert ist, wo Leute zusammengekommen sind, um darüber nachzudenken, wie wichtig ist dieses Thema. Es gibt eine halbe Milliarde Menschen, die sagen, dass sie in der charismatischen Bewegung sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Es gibt 1 Milliarde römische Katholiken. Und es gibt 14 Millionen Mormonen. Und denen gegenüber stehen 500.000 Charismatiker. Das ist eine große Sache. Ich glaube, niemand würde einen Pastor zurechtweisen, wenn er etwas zum Thema Mormonen sagt. Und das sollten wir auch, weil sie haben eine falsche Sicht von Gott, der Rettung und von Christus. Aber warum haben wir so gezögert, uns mit dieser Bewegung, die 500.000.000 Christen in ihren Bann gezogen hat, auseinanderzusetzen? Und was wir in diesen Tagen gemeinsam machen wollen, und wir wollen es treu tun und mit Liebe und mit Anteilnahme, aber auch gerade heraus, wir wollen, dass ihr erkennt, worum es hier tatsächlich geht und dass ihr Unterscheidungsvermögen habt, damit auch ihr anderen helfen könnt, damit ihr das Licht erkennt. Schlagt bitte eure Bibeln auf zu 3. Mose Kapitel 10. Dort finden wir einen Teil der Schrift und das ist auch die Quelle für das Thema dieser Konferenz, nämlich fremdes Feuer. Die größte Pflicht, die höchste Pflicht, das, worum es wirklich geht und die größte Verantwortung für die Menschen ist es, Gott anzubeten. Lass mich das nochmal wiederholen. Die größte Pflicht, das größte Vorrecht, das Wichtigste im Benehmen und die größte Verantwortung für alle Menschen ist es, Gott anzubeten. Der Vater sucht wahre Anbeter. Gläubige des Evangeliums, die an Christus glauben, sind diese wahren Anbeter. Das ist letztendlich unsere ewige Pflicht, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn wir in der Offenbarung einen Blick in den Himmel werfen, werden wir sehen, dass alle, sowohl die Heiligen als auch die Engel, Gott verherrlichen, ihm Ehre geben. Das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, ist Gott anzubeten. Anbetung, darum geht es. Aber das geschieht nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde, wenn wir uns versammeln, wenn wir zusammenkommen und sagen, dass wir Gott anbeten wollen, dann hast du damit die Verantwortung auf dich geladen, eine Dringlichkeit, eine Ernsthaftigkeit, dass du das, was du tust, auch richtig tust. Nichts ist ernsthafter als Anbetung. Aber ich habe den Eindruck, in unserer Kultur ist Anbetung etwas sehr Flaches und Oberflächliches, Triviales geworden. Das Wichtigste, was es überhaupt je gibt, ist, Gott anzubeten. Und wir sind aufgerufen, ihn im Geist anzubeten, das heißt mit unseren Gefühlen, mit unseren menschlichen Eigenschaften, aber wir sollen ihn auch in Wahrheit anbeten. Das heißt, gemäß der offenbarten Wahrheit, wie wir sie im Wort finden. Wir sollen ihn anbeten von ganzer Kraft, Seele und Herzen. Wir sollen das in Liebe tun, weil wir lieben Gott auch von ganzem Herzen, Kraft, Seele und Verstand. Unser ganzes Wesen, alles, was wir sind, soll eingeschlossen sein und ausgerichtet sein in einen liebevollen Gottesdienst, eine Anbetung gemäß seiner offenbarten Wahrheit. Gott hat Anbetung in Israel eingeführt, hier im 3. Buch Mose, Die ersten Leiter waren Priester. Sie standen vor Gott für das Volk. Und offiziell hat die ganze Sache angefangen mit Aaron. Aaron wird im 2. Mose 29 berufen und im Levitikus wird er dann auch speziell eingesetzt. Und er ist der Erste dieser Priesterschaft und die Priesterschaft soll eben Gott die Heiligen anleiten in der Anbetung. Und später sehen wir dann, wie Aaron ein Opfer darbringt, gemäß dem, was Gott will. Und Aaron wurde verheißen, dass Gott wohlgefällig auf dieses Opfer schauen wird, wenn es gemäß den Vorschriften Gottes wirklich darbringt. Mose sagte, das ist das, was Gott von dir erwartet, damit du die Herrlichkeit Gottes sehen willst. Und dann ruft Mose Aaron zum Altar, damit er sein Opfer darbringt, damit er eben Versöhnung wirke für sich selbst und für das Volk, genauso wie der Herr es geboten hat. Gott hat Gebote gegeben und Aaron stand in der Verantwortung, diese Gebote auch einzuhalten und es genau so zu tun, wie Gott es offenbart hatte. Und dann würde ihm die Herrlichkeit Gottes erscheinen als eine Reaktion darauf. Vers 22, dann sehen wir, wie Aaron die Hände aufhält, das Volk segnet und herunterkommt, nachdem er die Opfer dargebracht hatte. Mose und Aaron sind dann in das Zelt der Begegnung gegangen und als sie rausgekommen sind, dann ist die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk erschienen und Feuer ist hervorgegangen vom Herrn und hat das ganze Opfer verzehrt auf dem Altar. Und als das Volk es gesehen hat, haben sie laut gerufen und sind auf ihr Gesicht gefallen. Das, was Gott verheißen hat, ist eingetreten, genauso wie er es verheißen hat, wenn wir opfern, so wie er das vorausgesagt hat. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint dann und Gott selbst schickt Feuer vom Himmel, damit das Opfer eben verzehrt wird, was ein Ausdruck dessen ist, dass es Gott gefallen hat. Und das führt uns zu Kapitel 10. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeden seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Er hat gerade gesehen, wie seine zwei Söhne vom Feuer verzehrt wurden. Mose aber rief, das ist das, was der Herr geboten hat. Diejenigen, die sich mir nahen, sollen sich heiligen und ich werde vor dem ganzen Volk geehrt werden. Mose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum weg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleazar und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hat. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie handelten nach dem Wort Moses. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das ist eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen, und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Moses geredet hat. Aaron war gehorsam und Gott hat sein Opfer angenommen. Seine zwei Söhne waren ungehorsam und Gott hat die Söhne verzehrt. Wir wollen nicht alle Details anschauen, aber wenn ihr vor den Herrn kommt, dann achtet darauf, dass es in Übereinstimmung ist mit dem, was er von euch fordert. Das bedeutet es, in Wahrheit anzubeten. die Söhne Aarons waren sehr respektierte Männer. Sie waren Priester des einen wahren Gottes. Der Älteste hätte später Hohepriester werden sollen. Mose war ihr Onkel. Ihre Namen führten die Liste der noblen und respektierten Männer Israels an. Und abgesehen von Abraham und Mose sind sie die einzigen, die mit Namen genannt werden in der Schrift, als zum ersten Mal die Rede ist von den Leitern und den Führern Israels. Sie sind die einzigen, die namentlich erwähnt werden bei dieser ersten Liste von Führern Israels. Sie waren die ersten 70 Ältesten. Diese Söhne waren nicht boshaftig, sie waren geehrte Männer. Gemeinsam mit den 70 hatten sie das Vorrecht, auf den Sinai zu gehen und von der Ferne zu sehen, wie Gott zu Mose sprach. Und das ist ein gewaltiges Vorrecht, weil das Volk und die Tiere durften nicht mal in die Nähe des Berges kommen. Alle mussten weit, weit weg von dem Berg bleiben. Die Leute waren dort in der Wüste und haben beobachtet, was passiert ist. Abihu und Nadab aber konnten hochgehen. Sie waren wirklich bevorzugte Männer, näher bei Gott als irgendjemand anders außer Mose. Und es schien alles in trockenen Tüchern zu sein. Und dann passiert es plötzlich, Feuer geht hervor vor dem Herrn und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagt, es ist, weil sie eben fremdes Feuer dargebracht haben. Wir wissen nicht, was es war, aber wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Feuer war, das nicht vom bronzenen Altar kam, welches der Herr des Himmels selber angezündet hat. Das war das Feuer, das sie eigentlich hätten darbringen sollen. Aber offensichtlich hatten sie Feuer von einer anderen Quelle hergebracht. Wir denken vielleicht, das ist eine Kleinigkeit. Und für eine Generation, die so oberflächlich ist wie wir, denken wir, Gott hat hier völlig überreagiert. Was spielt es für eine Rolle für Gott, woher das Feuer kommt? Das ist doch nur ein Detail. Aber vielleicht gab es noch andere Dinge, die da hineinspielen. Wie auch immer, es war keine Kleinigkeit. In Vers 9 lesen wir, dass Aaron kein starkes Getränk zu sich nehmen sollte. Und vielleicht waren Nadab und Abihu betrunken. Sie hatten sich nicht mehr im Griff. Und das hat dazu geführt, dass sie gotteslästerlich gehandelt haben und sich nicht an das hielten, was Gott verordnete. Das gleiche Feuer, das das Opfer verzehrt, in der Regel verzehrte hier im Kapitel 10 die Söhne Aarons. Das ist ernüchternd, es ist erschreckend. Es ist ähnlich wie das, was wir in Apostelgeschichte 5 sehen, als Ananias und Sapphira den Heiligen Geist betrübten. Vielleicht denken wir auch in einer weltlichen und fleischlichen Generation, dass Gott da auch überreagiert hat. Aber lass es mich ganz einfach so sagen. Das ernsthafte Verbrechen gegenüber Gott ist, wenn wir eine Form von Anbetung darbringen, die Gott nicht gefällt, die nicht mit seiner Wahrheit übereinstimmt. Lass uns kurz 2. Mose 32 aufschlagen. Das ist die Geschichte, wo das goldene Kalb gemacht wird. Und das ist Aaron, der diese ganze Sache angeführt hat. Er hat das Gold eingesammelt und daraus ein goldenes Kalb geschaffen. Und dann sind sie herumgetanzt und sagen, das ist unser Gott, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das goldene Kalb war ein Abbild, eine Repräsentation, eine falsche Repräsentation des einzigen wahren Gottes. Und die Leute sind dann aufgestanden, haben Opfer dargebracht, haben sich hingesetzt, um zu essen und zu trinken und sich zu vergnügen. Sie haben den wahren Gott auf völlig falsche Art und Weise angebetet. Es war reine Gotteslästerung. Und ihr kennt die Geschichte und ihr wisst, wie sie weitergeht. Es war tragisch. Viele sind gefallen an diesem Tag. Sie sind tot umgefallen. Brüder haben sich bekämpft und haben sich umgebracht. Das war die Anordnung Gottes, die Strafe für diejenigen, die die Anbetung verdorben haben. Lass mich jetzt nochmal sagen, das ernsthafteste Verbrechen gegenüber Gott ist eine Anbetung, die ihm nicht gebührt. Und das führt uns dahin, dass die Charismatiker sehr oft einfach Gott nicht ehren, weil sie ihn nicht so anbeten, wie es Gott will. Sie entehren sowohl Gott den Vater als auch den Sohn, aber vor allem auch den Geist. Sie haben respektlose Gedanken. Die Art und Weise, wie sie sich benehmen, zeugt nicht von Respekt. Sie versprechen Dinge, die sie nicht halten können. Fleischliches Benehmen zeichnet sie aus. All diese Dinge werden dann aber in Verbindung mit dem Heiligen Geist gebracht und das entehrt ihn. Das hat nichts mit dem Geist zu tun. Wer Gott so anbetet, der steht in Gefahr, verurteilt zu werden. Vor einigen Monaten habe ich in der Gemeinde darüber gesprochen. Es ist so ernsthaft, dass in Matthäus 24 Jesus zu den Leitern Israels sagt, ihr habt die Werke des Heiligen Geistes Satan zugeschrieben. Sie dachten, dass Jesus in der Macht Satans wirkte, obwohl er im Geiste Gottes wirkte. Und ich glaube, es ist nur richtig, wenn wir hier sagen, dass heute genau das Gegenteil passiert in vielen charismatischen Gemeinden. Sie schreiben die Werke Satans dem Heiligen Geist zu. Früher war es anders, jetzt ist es so. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der dreieinige Gott, mit dem können wir nicht herumspielen. Es ist gefährlich für alle, die fremdes Feuer vor ihn bringen. Es ist gefährlich für alle, die eine Anbetung bringen, die ihm nicht gefällt. Es ist gefährlich, dem Heiligen Geist Dinge zuzuschreiben, die er nicht gemacht hat, für die er nicht verantwortlich ist, um dann zu sagen, dass es Dinge des Heiligen Geistes sind. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist sehr ernsthaft. Und es entehrt den Geist Gottes. Und ich weiß nicht, warum diese Leute das nicht erkennen. Vor einigen Tagen habe ich gesehen, was bei Hindus in einem Kult ausgeübt wird. Sie haben gewisse Körperbewegungen. Und man kann nur sagen, dass sie wahrscheinlich von Dämonen besessen sein müssen, dass sie sich so benehmen und bewegen. Das Erstaunliche ist aber, dass wir in den charismatischen Kreisen genau solche Arten von Bewegungen finden. Absolut extrem, was wir dort mitverfolgen können. Und das wird dann mit Erweckung gleichgesetzt. Aber das ist nichts anderes als Heidentum. Es ist das Werk Satans, des Königs der Finsternis, und hat nichts zu tun mit dem Heiligen Geist. Es ist tragisch. Es ist sogar lächerlich, eigentlich scheint man zu lachen, aber es ist eine schmerzhafte Ironie, dass diejenigen, die behaupten, dem Geist am meisten verschrieben zu sein, diejenigen, die sagen, dass sie seine Gegenwart erfahren, Dinge tun, die seinen Namen absolut verunehren und ihm unwürdig sind und denen ähneln von Leuten, die von Dämonen besessen sind. Wenn wir dem Heiligen Geist Dinge zuschreiben, Werke, die er nicht getan hat, Worte, die er nicht gesagt hat, das ist keine Kleinigkeit. Es ist ein ernsthaftes, ein wirklich schlimmes Verbrechen. In gewisser Weise haben die Charismatiker ihre Fantasien da einfach einfließen lassen und beten jetzt einen Gott an, der kein Gott ist. Will ich damit alle in Unehre ziehen in dieser Bewegung? Nein, sicher nicht. Ich bin sicher, dass es auch in der Bewegung Leute gibt, die Gott in der Wahrheit anbeten wollen, und sie finden sich plötzlich in dieser falschen Form von Anbetung. Aber die Bewegung selbst, diese Bewegung trägt nichts dazu bei, Gott in Wahrheit anzubeten. Die Bewegung an und für sich hat uns nicht vorangebracht, um echte Anbetung zu bereichern. Warum sage ich das? Weil die charismatische Bewegung als Ganzes nichts dazu beigetragen hat, zu der biblischen Klarheit, zu Bibelauslegung und zu gesunder Lehre. Wir hatten eine klare Bibelauslegung lange bevor die Charismatik begonnen hat. Wir hatten gesunde Lehre lange bevor die charismatische Bewegung stattgefunden hat. Wir hatten, wenn wir zurückgehen zu den treuen Männern bis hin zu den Aposteln, eine klare Linie der Wahrheit, die uns hilft, eine volle, vollständiges Verständnis der Wahrheit Gottes, des Wortes Gottes. Deshalb können wir heute zurückgehen und die Puritaner, die Reformer und die Apostel lesen und erkennen, wie die Wahrheit sich durch die Geschichte hindurchgezogen hat. Und dort finden wir biblische Wahrheit, Reichtum, Klarheit, die sich durch alle Jahre hindurchzieht. Aber die Charismatik haben nichts dazu beigetragen, sondern sie haben Verwirrung, eine falsche Darstellung und Chaos gebracht. Gibt es einige in den charismatischen Bewegungen, die der Wahrheit glauben? Ja, das gibt's. Gibt es welche dort, die eine gesunde Theologie haben in gewissen Bereichen? Ja, das gibt's. Aber niemand hat diese Dinge erfahren durch die Bewegung oder durch die Dinge, die diese Bewegung auszeichnen. Sondern die klaren Dinge sind übertragen worden durch Prediger, die die Wahrheit treu verkündigt haben, um die Bewegung oder die Gemeinde in der Wahrheit zu halten. Aber die Charismatik haben nichts dazu beigetragen als Verwirrung und Chaos. Die Charismatiker sind nicht eine Quelle und sie haben nichts dazu beigetragen, damit wir in der Lehre wachsen können. Gibt es Leute, die wirklich errettet worden sind in charismatischen Bewegungen unter diesen Predigern? Ganz gewiss. Aber nichts, was von dieser Bewegung hervorgeht, hat dazu beigetragen, dass sie errettet wurden. Das Evangelium ist der Grund, warum Leute errettet werden. Aber die Charismatiker haben das Evangelium nicht erfunden. An einigen Orten ist das Evangelium noch intakt, an anderen ist es nicht so. Nichts, was von den Charismatikern kommt, hat dazu beigetragen, dass das biblische Evangelium gestärkt wurde oder wiederentdeckt wurde. Nichts hat dazu beigetragen, die Wahrheit zu bewahren und die gesunde Lehre zu bewahren, sondern es hat nur Verwirrung gebracht und Irrlehren. Der Glaube des Evangeliums hat überlebt und wird überleben, weil Gott selbst dafür gerade steht und es bewahrt. Und er ist es, der immer wieder Gemeinden und Männer dazu befähigt, dass die Wahrheit weitergegeben wird von Generation zu Generation. Ja, es gibt Leute in der Charismatik, die die Wahrheit kennen, die Wahrheit lieben, die auch orthodox sind, rechtgläubig in Bezug auf das Evangelium, aber eine falsche Sicht haben des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass alle durchaus Irrlehrer sind, aber Fakt ist, sie haben nichts zur Wahrheit beigetragen. Diese Bewegung hat wirklich nichts dazu beigetragen. Auf der anderen Seite jedoch ist die charismatische Bewegung voll mit Leuten, die nicht wirklich errettet sind. Sie kennen Gott nicht. Sie sind dort, um ihre fleischlichen Lüste und emotionellen Wünsche zu befriedigen. Ich bin froh für all diejenigen, die die Wahrheit kennen, die der Wahrheit treu sind, aber der größte Teil, ich fürchte, die sind immer noch in der Finsternis. Und das ist die größte Verführung, die es überhaupt gibt. Es gibt so viele Leute in dieser Gemeinde und in Matthäus 7, 21 kommen viele, die sagen, haben wir nicht dies in deinem Namen getan? Wir haben gelehrt in deinem Namen, wir haben Wunder getan. Und dann sagt Jesus zu ihnen, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Das ist eine Prophetie, eine Verheißung, eine Prophetie in Bezug auf diese Bewegung. Ich bin froh für die Gnade Gottes, die Leute errettet in dieser Bewegungen und in einigen dieser Bewegungen ist die Wahrheit noch da und Gott ist dafür Dank zu geben, damit er das gemacht hat, damit die Wahrheit trotz dieser Bewegung noch in diesen Gemeinden zu finden ist. Aber meine große Befürchtung ist folgende: Viele in dieser Bewegung sind verloren. Sie jagen falschen Verheißungen nach. Sie haben wenig Verständnis und wenig Interesse am wahren Evangelium, wahre Buße, wahre Christus und wahre Errettung. Keine Bewegung, die auf einem vermeintlich orthodoxen Evangelium beruht, hat der Gemeinde mehr geschadet als die charismatische Bewegung. Wir haben ja, wie gesagt, nur 14 Millionen Mormonen, aber 500 Millionen können weit größeren Schaden anrichten. Ja, es ist gewaltig, welchen Schaden sie der Wahrheit Gottes zugefügt haben. Und ich befürchte, dass ihr vermeintlicher Erfolg nicht durch die Verbindung mit der Wahrheit kommt, sondern weil sie in Verbindung stehen mit dem Reich der Finsternis. Ja, die charismatische Bewegung ist in dem Sinne erfolgreich, weil sie den Sündern das verheißen, was Sünder wollen. Aber diese Sünder sind nicht errettet, sie sind nicht wiedergeboren. Die evangelikale Szene hat sie mit offenen Armen empfangen, hat das trojanische Pferd eingeladen in die Stadt Gottes und die Truppen haben zugeschlagen. Sie haben einen Götzen mitten unter den Kindern Gottes aufgerichtet, aber nicht die Wahrheit. Gibt es irgendetwas, was gewaltiger, ernsthafter sein könnte als das? Im Gegensatz dazu, reformierte Theologie, gesunde Lehre, ist kein Himmel, wo Irrlehrer sich wohlfühlen. Dort haben sie nichts verloren. Reformierte Theologie, gesunde Lehre, treue Auslegung des Wortes Gottes in der Linie langer gottesfürchtiger Männer, dort haben Irrlehrer nichts verloren. Leute, die etwas vorgeben zu sein, was sie nicht sind und Geld wollen, werden sich dort nicht blicken lassen. Dort wirst du keine Lügner finden und solche, die die Wahrheit falsch predigen. Du wirst dich nicht irgendwelchen reformierten Gemeinden anschließen, die die Lehren der Reformation lehren, um dort falsche Prophezeiungen, falsche Salbungen finden oder irgendwelche anderen komischen Dinge. Leute, die umfallen, die sich rollen auf dem Boden, die komische Dinge sagen in Bezug auf den Heiligen Geist. Das wird nicht stattfinden, da wo die Wahrheit ist und gesunde Lehre. Und zwar deshalb, weil sie in der Wahrheit gewurzelt sind. Aber wenn Intuition und Gefühle von Rechtgläubigkeit werden, dann ist die Hölle los. 1657 schrieb John Owen Folgendes in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott. Das Buch lautet folgendermaßen: Von der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, ziemlich ausführlicher Titel, oder? Die Gemeinschaft der Heiligen mit dem Vater und dem Sohn und dem Geist, wie es sich entfaltet. Es ist ein sehr gutes Buch von John Owen, ein richtiger Schatz. Es behandelt die trinitäre Gemeinschaft und zeigt dann auf, wie unsere Gemeinschaft aussieht mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und wie wir von ihnen Folgendes bekommen und auf folgende Art und Weise reagieren, je nachdem, mit wem wir es zu tun haben. Aber unsere Bundesbeziehung steht in Beziehung mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Der Vater steht für die souveräne Liebe, der Sohn steht für die souveräne Gnade und der Heilige Geist gibt souveränes, heiliges, ewiges Leben. Und wir sollten den Geist anbeten und alles feiern, was Gott auch gefeiert hat. Alles, was der Sohn getan hat, indem er die Dinge als richtig erwiesen hat. wie sieht das Werk des Geistes aus? Er überführt, er gebärt wieder, er rechtfertigt, er gibt Licht, er reinigt, er überführt uns, er heiligt uns, er wohnt in uns, er gibt uns Kraft, er führt, er leitet uns, er wirkt Frucht und er gibt uns Sicherheit. Das ist das, was die Schrift lehrt. Aber was sie nicht sagt, ist Folgendes. Der Heilige Geist wirft uns nicht zu Boden. Er macht uns, dass wir lachen auf komische Art und Weise. Oder er macht, dass wir warme Wellen haben, die durch uns durchgehen. Dass wir uns auf dem Boden rumwälzen. Dass wir uns benehmen wie Betrunkene. Dass wir komisch reden. Dass wir uns wie Tiere verhalten und auch solche Geräusche von uns geben. Das ist absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Der Geist Gottes führt uns dazu, dass wir uns an die Dinge der Wahrheit erinnern. Er breitet die Liebe Gottes aus bei uns. Er zeigt uns auf, in welchem geistlichen Zustand wir befinden. Er versiegelt uns, erinnert uns an das Erbe, das uns zur Verfügung steht, sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Er tritt ein für uns im Gebet und er gibt uns Einsicht in die Lehren, damit wir uns dauernd daran erfreuen und wissen, worum es dazu wirklich geht und wie wir darauf reagieren sollen. Wir dürfen es nicht erlauben, dass das wunderbare Werk des Geistes einfach brach liegt und wir nicht wissen, wozu er eigentlich gekommen ist. Owen sagt, dass das Leben eines Gläubigen sich dadurch auszeichnet, dass wir viel über den Vater, den Sohn und den Geist nachdenken und unser Leben dementsprechend ordnen, indem wir ihn lieben und uns ihm unterordnen. Das ist, was es heißt, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und es missfällt Gott, wenn wir uns über den Geist lächerlich machen. Römer 12 redet davon, wie ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst aussieht, und darum geht es letztendlich. Goodwin sagt, dass unsere Anbetung uns manchmal in die Gemeinschaft mit dem Vater führt, manchmal mit dem Sohn, manchmal mit dem Geist, und dann zeigt es uns auf, wie Gott uns geliebt hat und Christus uns erlöst hat. Und der Geist, der die tiefen Dinge Gottes erforscht und sie uns aufzeigt und uns in diese Wahrheit hineinführt. Und so gehen wir von einem Zeugen zum nächsten. Und das ist die Gemeinschaft, die wir haben sollen mit dem dreieinigen Gott. Des Weiteren sollten wir uns nicht zufrieden geben, bis alle drei Personen den angemessenen Raum gewonnen haben in uns und wir uns mitten unter ihnen befinden, um ihre Liebe zu erfahren. Das ist das Höchste, was es überhaupt gibt, was Christus in diesem Leben verheißen hat. Alle drei Personen sollen Ehre bekommen durch unser Leben und unser Herz erfüllen. In Hebräer 10 finden wir eine Warnung. Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der Werk geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir beschäftigen uns oft mit dem ersten Teil dieses Verses, dass es eine schlimmere Hölle gibt für die, die den Sohn geschmäht haben, diejenigen, die ihn eben schmähen. Wir mögen es nicht, wenn Leute den Sohn Gottes schmähen. In den letzten Jahren hat man sehr viel Zeit dafür verwendet, das Evangelium zu verteidigen, es zu definieren. Montgomery Boyce war einer, der diese ganze Sache auch angestoßen hat. Ja, alle waren dabei, wir müssen Christus Verteidigung, was er getan hat am Werk, dass er auferweckt worden ist, die Lehren der Rechtfertigung und alles, was mit der Errettung zu tun hat, alles, was er am Kreuz gewirkt hat, viele haben sich damit beschäftigt. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu weit gegangen. Alles ist nur noch Kreuz plötzlich. Wir finden es hinter jedem Stein. Wenn es um Christus geht, dann sind wir alle gleich auf die Barrikaden. Und dasselbe gilt für Gott, den Vater. Wenn wir zum Beispiel Leute gibt, die sagen, dass Gott die Zukunft nicht kennt, sogenannte offene Theologie. Viele Gelehrte, viele Prediger, viele haben darüber geschrieben und eben aufgezeigt, dass es nicht so ist, damit dieser Angriff auf das Evangelium niedergeschlagen werden kann. Aber in diesem Vers hier dürfen wir nicht übersehen, dass es auch eine größere Strafe gibt für diejenigen, die den Geist der Gnade geschmäht haben. Ihn geschmäht haben, ihn beleidigt haben. Das Verb, was hier benutzt wird, davon wird abgeleitet Hybris, es ist eine absolute Frechheit, eine bösartige Beleidigung, eine willentliche, boshafte Beleidigung. Aber hier geht es um den Geist Gottes selbst. Es ist Gott, der Heilige Geist, der hier geschmäht wird. Und ich denke, wir sind alle damit in Übereinstimmung, dass die Hölle schlimmer ist für diejenigen, die den Sohn Gottes schmähen. Das bedeutet, sie kennen die Wahrheit, sie wissen, was er getan hat, wofür er gestorben ist, aber sie nehmen es nicht an. Aber dieselbe Warnung wird hier auch ausgesprochen in Bezug auf Leute, die den Geist der Gnade Gottes willentlich und boshaft schmähen und ihn beleidigen. Und im nächsten Vers lesen wir, mein ist Rache, ich will vergelten. Der Herr wird sein Volk richten. Ja, es ist eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Leute sollten wirklich von Schrecken erfüllt sein, den Heiligen Geist zu beleidigen oder ihn zu schmähen. Im Neuen Testament sehen wir auch, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, Leben gibt, Leben verändert, uns reinigt, uns Trost gibt und uns verändert in das Bild seines Sohnes. Er erleuchtet uns, er tröstet uns. Und dafür sollen wir ihn ehren, dafür sollen wir ihn lieben. Hier ist ein Zitat. Die größte satanische Verführung, die je dargebracht wurde, ist die falsche Lehre, dass wir einmal errettet, immer errettet sind. Wer gibt uns ewige Sicherheit? Wer versiegelt uns für die Ewigkeit? Wer ist derjenige, der sich verbirgt für unsere Errettung? Der Heilige Geist. Das Werk des Geistes ist es, unsere Errettung für immer und ewig sicher zu machen. Und das ist ein Zitat von einem charismatischen Leiter. Und damit sagt er, dass das Werk des Geistes das Werk Satans ist, weil der Geist ist es, der sich für unsere Sicherheit und Errettung verbirgt. Es ist der Geist, der sich für uns verwendet mit Seufzen und Stöhnen, das wir nicht selber ausdrücken können. Deshalb wird er auch sicherstellen, dass wir nicht nur gerechtfertigt werden, sondern auch verherrlicht werden. Was für eine Beleidigung des Geistes, was für eine Gefahr, mit der hier rumgespielt wird. Benny Hinn sagt Folgendes. Nein, nie, geh nie zum Herrn und sage, wenn es dein Wille ist, sag das ja nie. Der Geist wird nämlich nur das machen, was ich ihm gebiete. Oh wow, das sagt Benny Hinn. Mit zwei Zitaten habt ihr jetzt gerade mitbekommen, dass dem Geist unterstellt wird, dass er in Übereinstimmung mit Dämonen und dem Teufel wirke und seine Souveränität wird hier in Frage gestellt. Benny Hinn stellt sich als souverän hin, aber Gott scheint es nicht zu sein gemäß ihm. Ein anderer Irrlehrer sagt Folgendes. Einer, der behauptet, er hätte die Salbung des Herrn, diese Salbung, da muss man wissen, was damit gemeint ist, aber er sagt Folgendes. Und er sagt, dass er zwei Gräber besucht hat von Frauen, die gepredigt haben. Und er sagt, dort hätte er diese Salbung des Geistes bekommen. Ich will nicht eure Zeit verschwenden mit all den lächerlichen Dingen, die von gewissen Leuten über den Geist gesagt werden, sondern nur aufzeigen, was da alles so rumgeistert. Aber das Wichtigste, was es überhaupt gibt, ist die Anbetung des Herrn. Und in 2. Mose 20 wird uns aufgezeigt, in den ersten Teil der 10 Gebote, wie unsere Beziehung aussieht zum Herrn. Und dort heißt es auch, dass wir den Namen des Herrn nicht unnütz benutzen sollen. Und das bedeutet, dass wir respektlos über ihn reden. Es bedeutet nicht nur, dass wir Gottes Wort zum Fluchen benutzen, sondern jede Art von respektloser Rede in Bezug auf Gott, alles, was seinem Werk oder seinem Wesen widerspricht, was nicht mit ihm Übereinstimmung ist, bedeutet, dass wir seinen Namen unnütz benutzt haben. Wenn wir über Gott reden und etwas sagen, was ihm nicht entspricht, und wenn wir ihm Dinge zuschreiben, die er nie getan hat, Worte, die er nie gesagt habe, dann haben wir seinen Namen unnütz gebraucht. Sobald wir Gott auf eine falsche Art und Weise repräsentieren und Dinge sagen, die er nicht gesagt haben, dann ist das eine ganz ernste Sache. 5. Mose 28, 58. Wenn ihr nicht darauf achtet, auf alle Worte zu achten, die hier stehen, dann werden große Plagen auf euch kommen und große Krankheit. Alle Plagen Ägyptens werden über euch kommen. Ja, wenn wir den Namen Gottes einfach so in den Mund nehmen, dann werden wir mit Strafe rechnen müssen. Ganz gewiss. Es erstaunt mich, dass diese Bewegung so überlebt hat, wie sie es getan hat. Leute fragen, warum greift Gott nicht einfach ein? Weil er von Natur aus geduldig ist und weil seine Wege uns oft verborgen sind. Wir sehen nicht in die geheimen Wege Gottes hinein und Gott steht nicht in der Verantwortung, uns alles zu erklären. Aber eins weiß ich, die Ausbreitung der charismatischen Bewegung wird Gott nicht davon abhalten, Gericht zu üben. Wir brauchen kein goldenes Kalb. Wir brauchen keinen falschen Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, wie er in der Schrift offenbart ist. Er ist der Hauch des Allmächtigen, der ewige Geist, der großzügige Geist Gottes, der gütige Geist Gottes, der Geist des lebendigen Gottes, der Geist des Vaters, des Sohnes, des Lebens, der Gnade, der Weisheit, des Trostes, der Macht, der Erkenntnis, der Furcht Gottes, der Heiligkeit, der Herrlichkeit, des Tröster und die Kraft, die von oben kommt. Genauso heilig wie der Vater und der Sohn, genauso heilig ist auch der Geist. Er ist genauso souverän wie der Vater und der Sohn, genauso mächtig wie der Vater und der Sohn. So gnädig wie der Vater und der Sohn, so gnädig ist auch der Geist. Genauso liebevoll wie der Vater und der Sohn ist auch der Heilige Geist. Sie sind eins in Vollkommenheit. Und das führt mich einfach dahin, dass es uns darum geht, dass der Heilige Geist wieder den Platz einnimmt, der ihm gebührt und Gott angebetet wird, so wie es ihm gebührt. Und es ist eine schwierige, eine ernsthafte Sache. Ja, der Eifer um das Haus Gottes verzehrt mich und so fühle ich mich manchmal auch. Und das, was mit dem Heiligen Geist passiert, dann oder wie er falsch dargestellt wird, dann schmerzt mich das ganz persönlich. Die Gemeinden haben sich auf die Hinterbeine gestellt, um den Vater und den Sohn zur Verteidigung. Aber warum stehen wir tatenlos da und sehen zu, wenn es um den Heiligen Geist geht? Ich habe keine Erklärung dafür. Die charismatische Bewegung hat es geschafft, erfolgreich zu sein, dass man sie überall akzeptiert, und zwar auf der Ebene von Liebe und Toleranz. Alle haben sie in die Arme geschlossen und so haben sie die Gemeinde verdorben und Gefühle sind alles. Die Leute sind völlig verwirrt in Bezug auf Gebet, Anbetung, Lob, Glauben, Zufriedenheit, Demut, Souveränität und eine Menge andere Dinge. Eine andere Zeit in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte, hätte man sie oft abgelehnt, nichts mit ihnen zu tun haben wollen, weil sie eine heterodoxe Lehre vertreten oder schlicht und einfach ihr Lehrer sein. Hier einige abschließende Gedanken. Und ich möchte einige der negativen Dinge einfach ins richtige Licht rücken hier nochmal. Ich möchte, dass ihr eine große Sache mitnehmt in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes. Eine Eigenschaft, die weit über all diesen Dingen steht, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und das ist seine größte Gabe an uns. Und schlagt hierzu bitte Römer 8 auf. Das ist seine größte Gabe für uns. Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er aber auch verherrlicht. In Römer 8, da geht es um den Heiligen Geist, um seinen Dienst. Und im Vers 26 sehen wir eben, wie er uns unterstützt in unserer Schwachheit, indem er für uns eintritt im Gebet, genauso wie Christus für uns eintritt. Und er setzt sich immer für uns ein in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, denn er kennt den Willen Gottes. Und das führt dazu, dass dieses Eintreten des Geistes alle Dinge uns zum Besten dienen. Alles wirkt zum Besten für unser ewiges Gutes, wenn wir wirklich gläubig sind. Nicht nur, weil Gott es so sagt, sondern weil der Geist auch sicherstellt, dass es sich so ereignet. Er ist derjenige, der wirkt, dass alles uns zum Guten dient. Und zwar alles, absolut alles. Aber es gibt noch ein anderes Element. Worin liegt die Essenz dieser Güte? Was ist denn das Güte, von dem hier die Rede ist, in Vers 29? Dort sehen wir es. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das größte Werk des Heiligen Geistes, dass wir verwandelt werden in das Bild Christi. Okay? Der Heilige Geist wirkt in uns, damit alles zusammenspielt, und ein letztendliches Ziel verfolgt. Und dieses Ziel, dieses gute Ziel ist, dass wir dem Bild des Sohnes gleichförmig werden. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Was will der Geist wirken in deinem Leben? Ganz einfach ausgedrückt. Wem sollst du ähnlicher werden? Christus, ihm sollst du ähnlich werden. Wir sollen auf ihn ausgerichtet werden, dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. Paulus schreibt davon im Philipperbrief, wenn er sagt, ich verfolge das Ziel. Und man fragt sich, was ist das Ziel? Das Ziel ist das Ziel der hohen Berufung. Und was ist die hohe Berufung? Dass wir eben Christus ähnlich sein werden. Wenn wir dann verherrlicht sein werden, das ist bereits jetzt das Ziel, nämlich Christus ähnlich zu werden. Das, was wir sein werden, wenn wir vorherbestimmt sind, wenn wir berufen sind und gerechtfertigt worden sind, dann werden wir verherrlicht werden. Und das bedeutet, dass wir sein werden, wie er ist. Das ist das letztendliche Ziel. Dort will der Geist uns hinführen. Aber bis es soweit ist, bis wir Christus gleichförmig gemacht worden sind, ist es das Werk des Heiligen Geistes, uns Christus ähnlicher zu machen. Um dieses Wirken, diesen Dienst zu verstehen, müssen wir Christus vor Augen haben. Wir müssen Christus betrachten. Denn in Christus, der der Mensch gewordene Gott ist, ein Bild des vollkommenen Wirkens des Heiligen Geistes. Wie hat der Geist in Christus gewirkt? Hat er ihn zu Boden geworfen? Hat er ihn betrunken sein lassen? Hat er gemacht, dass er sich komisch bewegt, auf dem Boden rumrollt oder hysterisch lacht oder bellt wie ein Hund? Oder dass er komisch spricht? Komisch, oder? Wenn man nur schon versucht, darüber nachzudenken. Und Leute, die anderen Leuten vorgeben, dass sie das verfolgen sollen, das ist nicht die Auswirkung des Geistes. Diese Leute sind nicht voll des Geistes. Der Geist Gottes war der beständige Begleiter von Jesus Christus. Es war der Geist Gottes, der ihm Leben gegeben hat im Leib von Maria. Der Sohn Gottes hat auf alle seine Vorrechte verzichtet und sich dem Vater und dem Geist willentlich unterworfen, freiwillig. Jesus hat es bevorzugt, nicht selbstständig über seine Rechte zu verfügen, sondern hat sich dem Geist Gottes untergeordnet. Lukas 1 lehrt, dass der Geist ihn gezeugt hat. Lukas 4 sagt, er reifte durch den Heiligen Geist, er ist gewachsen in Weisheit. Gemäß Markus 1 wurde er vom Heiligen Geist gesalbt bei der Taufe. Lukas 4, es war der Geist, der ihn bewahrt hat in der Versuchung. Und im selben Kapitel lesen wir, dass der Geist ihm stärkt und Kraft gibt für den Dienst. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist, damit er in vollkommenem Gehorsam vor dem Herrn wandelte. Er wurde vollkommen gemacht durch den Gehorsam des Geistes und durch die Dinge, die er erlitt. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er den Tod überwunden hat in der Kraft des Heiligen Geistes. Es war der Geist, der in Jesus Christus selbst gewirkt hat. Römer 1 sagt, dass er durch die Kraft des Geistes auch auferweckt worden ist. Und selbst nach seiner Auferstehung lesen wir, dass er in der Kraft des Geistes die Jünger unterwiesen hat in den Dingen des Reiches. Und der Geist Gottes wirkt in uns so, wie er in Christus gewirkt hat. Und wenn du das sehen willst, dann achte darauf, wie er bei Jesus gewirkt hat. Lass uns das nochmal genauer betrachten. Der Geist hat Jesus Leben gegeben und er gibt auch uns Leben. Er ist es, der uns wiedergebiert. Jesus reifte durch die Kraft des Geistes und dasselbe gilt für uns. Er wurde getauft durch den Geist und auch wir werden durch den Geist in den Leib Christi hineingetauft. Jesus wurde bewahrt durch den Geist und es ist der Geist, der den inneren Menschen bei uns stärkt, damit wir der Versuchung widerstehen können. Der Geist hat ihn gestärkt für den Dienst und genauso wirkt der Geist für unseren Dienst. Er war erfüllt vom Geist und die Frucht des Geistes ist die Heiligkeit, die wir ihm sehen. Und gleichermaßen ist es der Geist, der bei uns diese Früchte wirkt. Und der Geist bewirkt Vollkommenheit und das tut er auch bei uns. Und es ist der Geist der Gnade und der Herrlichkeit, der uns in unseren Leiden stark macht, genauso wie es bei Christus der Fall war. und es ist der Geist, der uns wieder zum Leben auferweckt, genauso wie es bei Christus getan hat. Wenn du erkennen willst, wie der Geist wirkt, dann achte darauf, wie er in Christus gewirkt hat. Bei Christus war es natürlich in vollkommener Art und Weise, aber der Geist wirkt in uns so, wie er in Christus gewirkt hat. Der Geist will in uns das tun, was er in Christus getan hat. Johannes 16, lesen wir etwas sehr Interessantes. Johannes 16, Vers 7. Es ist zu eurem Vorteil, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann wird der Sachwalter nicht kommen. Wenn ich aber hingehe, dann wird er zu euch kommen. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Warum? Warum ist es besser, wenn ich gehe? Denn wenn ich gehe, dann werde ich den Heiligen Geist zu euch senden. Es ist besser, denn der Heilige Geist wird in euch das wirken, was er auch in mir gewirkt hat. Das ist sein Dienst. Ich hatte meinen Dienst, aber das ist der Dienst des Geistes. Jesus sagt, mein Dienst kommt zum Ende, aber der Dienst des Geistes, der steht erst noch an. Er wird kommen und all diese Dinge wirken. Johannes 14, 16 lesen wir Folgendes. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und Vers 26, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Das gilt nicht nur für die Apostel der damaligen Zeit, sondern für alle, die auch heute an ihn glauben und den Dienst des Geistes erfahren. 15, 26 lesen wir dasselbe. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, dann werde ich euch von dem Vater senden, werde der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. 16, 13 lesen wir dasselbe. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist seine Aufgabe. Wir sollen die Wahrheit erkennen, damit wir Christus ähnlicher werden. Erstaunlich, gewaltig und doch eine so einfache Wahrheit, eine Realität. Der Geist tut in uns das, was er im Sohn Gottes auch getan hat. Er will uns dem Bild Christi gleichförmig machen. Jesus zeigt uns, wie der vollkommene Mensch aussieht. Ja, der vollkommene Mensch. Und der Geist will uns dorthin bringen. Das ist sein Dienst. Er will die Auserwählten Gottes stärken, damit sie jetzt hier über die Sünde, Satan und das Fleisch triumphieren können, damit wir mehr und mehr dem Bild Gottes gleichförmig werden, damit wir Erkenntnis haben, heilige Taten tun können, heilig uns benehmen und wandeln, heilige Wünsche haben, heilige Gefühle haben. Wie elend ist es, was für eine Beleidigung, wenn wir ihm zuschreiben, wie unheilig gewisse Leute, die vorgeben, Christen zu sein, sich benehmen. Alle diese Dinge, die wir oft sehen in der charismatischen Bewegung, entehren den Vater, Sohn und den Geist. Der Heilige Geist ist es, der uns wirklich wieder zur Vernunft bringen kann, uns die Wahrheit aufzeigt, damit wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. Und ich glaube, dass in der charismatischen Bewegung wirklich etwas zum Positiven sich gewirkt hat, wenn die Leiter dieser Bewegung mehr und mehr in das Bild Christi verändert werden. Aber es muss offensichtlich sein. Es muss erkennbar sein, dass sie Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind, was sich in einem heiligen Wandel äußert. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen. Danke, dass Leute hier da sind, die Eifer haben für die Wahrheit, nicht um ihre Selbstwillen, sondern weil sie dich kennen wollen, dich lieben, weil sie dir dienen wollen und weil sie dein Wort lieben. Wir wissen, wie das wahre Werk des Geistes beschaffen ist, weil du es uns gezeigt hast. Da, wo wir Christus Ähnlichkeit sehen, die Demut Christi, die Milde Christi, die Freundlichkeit Christi, die Wahrhaftigkeit Christi. Dort, wo wir sehen, dass das Wort Gottes geehrt wird. Wir erkennen die Werke des Heiligen Geistes, wenn wir sehen, dass Leute Opfer darbringen, die Gott gefallen. Wo wir sehen, wie Leute einander lieben in Wahrheit. Wo wir eine Leidenschaft sehen für die Heilige Schrift und Unterscheidungsvermögen zunimmt. Wo die Wahrheit regiert. Da wirkt der Heilige Geist. Aber oft sehen wir das nicht. Wir sehen es vor allem nicht in der charismatischen Bewegung. Und folglich können wir nicht schlussfolgern, dass es der Geist ist, der dort wirkt, weil wir werden ihm nie diese Dinge zuschreiben, die dort passieren. Es ist furchteinflößend, überhaupt nur so zu denken. Vater, wir bitten, dass du deine Wahrheit in unsere Herzen bringst und sie offenbarst auf klare Art und Weise. Hilf uns zu verstehen, damit wir anderen helfen können, diese Dinge zu verstehen. Danke für all das, was du in uns gewirkt hast. Nicht so, dass wir den Eindruck haben, dass wir zu kurz gekommen sind. Wir müssen nicht diesen komischen Dingen nachjagen. Wir sind zufrieden in dir. Weil das Werk des Heiligen Geistes sich wirklich mehr und mehr entfaltet. In echten, aufrichtigen Gläubigen. Wir danken dir, dass wir das erfahren dürfen, dass wir es erkennen dürfen in der Liebe für dich, die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zu den Deinen. Das sind Früchte des Heiligen Geistes. Nicht nur in dem, was wir lieben, sondern auch das, was wir verabscheuten, Irrlehre, Sünde, Verderben. Wir sind nicht vollkommen, wir sind weit davon entfernt. Aber wir lieben, was wir lieben, und wir hassen, was wir hassen. Wir verabscheuen es wegen des Wirken des Geistes, und wir danken dir dafür. Und wir segnen deinen Namen. Segne auch diese Woche und wirke alles gemäß deinem guten Wohlgefallen. Wir beten im Namen Jesu. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.